Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, euer Moderator. Mein Co-Moderator ist wie eigentlich jede Woche. Manchmal ist er im Urlaub oder auch nicht. Ja? Manchmal hat er Flitterwochen oder auch nicht. Aber heute ist er da. Ole Waschkau. Hallo Ole.
Aloha und willkommen an alle Twitch-Zuschauer.
Ja, heute zugeschaltet aus den angeschlossenen Twitch-Funkhäusern. Ihr habt ihn schon lachen gehört. Er ist auch mal wieder da. Und weil Christian Nimmervoll nämlich auf dem Weg nach Mexiko ist und sich mit Tequila volllaufen lässt und die ein oder andere mexikanischen Zigarillo raucht, begrüßen wir ganz herzlich heute vom Motorsport Network Germany Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
Ich habe die Bilder schon ganz genau vor mir im Kopf. Servus zusammen.
Jetzt, wo ich ihn mit Matt Damon und mit Christian Bale gesehen habe, ist alles möglich. Das ist völlig klar. Der große Preis von Mexiko steht an. Viva Mexico. Ja, die Lucha Brothers der Formel 1 treten auf in der Formel 1 Hölle Mexiko. Wir freuen uns natürlich sehr auf dieses Rennen. Dieses Rennen, was den neuen Formel 1 Fahrerweltmeister, der eigentlich der alte Fahrerweltmeister ist, küren kann. Aber Ruben, wir wissen, Mercedes und Mexiko, das hängt am seidenen Faden.
Ja, das tut bei Mercedes ja eigentlich jedes Rennen. Aber tatsächlich, die Statistik spricht nicht unbedingt für Mercedes, weil sie haben in den letzten beiden Jahren nicht gewinnen können. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie viele Strecken es gibt, in denen sie in den letzten beiden Jahren nicht mindestens einmal gewinnen konnten. Ich glaube, allzu viele dürften das nicht sein. Und Mexiko zählt tatsächlich dazu. Wobei es ja auch nicht so ist, dass sie da völlig chancenlos waren. Also gerade wenn man sich da an die Zwischenfälle zurückerinnert, die es auch gab, gerade eben 2017, diese Kontroverse damals mit Vettel und Hamilton. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass sie ja 2015 und 2016 da gewonnen haben. Also ich glaube, natürlich stellt man es jetzt von Mercedes von außen wieder so dar, als sei Mexiko eine schwierige Strecke. Ist es sicherlich in gewisser Weise auch. Aber ich glaube nicht, dass sie da hinkommen werden und nur dritte Kraft sind. Also die werden schon auf jeden Fall um den Sieg mitfahren können am Wochenende.
Ja, letzten beiden Jahre war Max Verstappen der ganz oben auf dem Podium stand, jeweils für Red Bull Racing. 2017 und 2018 gewann er den großen Preis von Mexiko. Und für viele, Ole, ist auch die Frage, die auch nur der Starting Grid F1-Fans Facebook-Gruppe vorkam, ist Red Bull auch diesmal der Top-Favorit auf den Sieg in Mexiko?
Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, weil ja Red Bull den Motorenpartner gewechselt hat. Und letztes Jahr und das Jahr davor fuhren sie natürlich mit Renault, beziehungsweise natürlich mit Tag Heuer Motoren, um präzise zu sein. Jetzt mit Honda, der ist natürlich immer noch schlechter als Ferrari und Mercedes. Allerdings ist natürlich die Frage, wie sehr und hat man dadurch, dass ja die Turbos in der Höhenluft von Mexiko weniger Leistungen haben, hat man dadurch dann wieder einen Vorteil mit der Aero oder so? Oder vielleicht diesmal gar nicht so sehr. Vielleicht ist diesmal dann auch wieder trotz allem Ferrari, der lang gerade, oder es ist tatsächlich Renault, ja, zum Beispiel, oder McLaren. Also bin ich mir nicht ganz sicher. Man würde jetzt drauf tippen. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn Mercedes einfach einen Doppelsieg holt.
Ja, ist dann nämlich die nächste Frage, Ruben, was macht Ferrari eigentlich an diesem Wochenende? Also man könnte jetzt natürlich sagen, ja, Mercedes, Red Bull, aber Ferrari hat ja im Grunde genommen in den letzten Rennen gezeigt, dass sie durchaus das stärkste Auto haben. Kann das auch in der hohen Luft von Mexico City überzeugen, deiner Meinung nach?
Das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann es ganz schlecht einschätzen, wo Ferrari stehen wird, weil, dass sie diesen Vorteil auf den Geraden haben, das ist ja unbestritten. Das kann einen halt schnell zu der Vermutung führen, dass man sagt, okay, Mexiko, riesige Start-Zielgerade, da müssten die ja dann auch wieder diese besagten 0,8 Sekunden gewinnen, von denen ja immer die Rede ist, die sie auf Strecken mit so langen Geraden alleine eben auf den Geraden rausholen. Tatsächlich, dieses Thema Luft in Mexiko, das wird sicherlich ein Thema sein, was dann für Ferrari eher ein Nachteil ist, weil ihr habt das ja gerade schon angesprochen, gerade eben in den vergangenen beiden Jahren, als ja Renault eben doch einen deutlich schlechteren Motor hatte als Ferrari und Mercedes und eben trotzdem Red Bull mit Renault diese beiden Rennen gewinnen konnte. Das ist halt schon ein sehr deutliches Anzeichen dafür, dass der Motor halt nicht eine ganz große Rolle spielt auf dieser Strecke, eben aufgrund dieser speziellen Höhenlage von 2000 Metern. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es für Ferrari eher ein Nachteil sein könnte. Nur der Punkt ist halt, man hat bei Ferrari in dieser Saison, gerade nach der Sommerpause, so oft schon gesagt, okay, das ist jetzt eine Strecke, die liegt ihnen eigentlich nicht so. Und dann standen sie am Ende trotzdem, zumindest im Qualifying, wieder auf 1 und 2 oder 1 und 3. Von da finde ich es tatsächlich richtig schwer einzuschätzen. Auf dem Papier würde man sicherlich sagen, eher ein Nachteil für Ferrari oder anders gesagt, eher eine Situation, in der sie ihre Vorteile nicht so ausspielen können. Nur mich persönlich würde es nicht überraschen, wenn wir sie am Ende dann doch wieder zumindest eben im Qualifying ganz vorne sehen.
Das wirft dann natürlich, Ole, eine ganz wichtige Frage auf, die auch Uwe Kronberg gestellt hat, der immer gute Fragen stellt in der Starting Grid F1-Fans Facebook-Gruppe.
Ja, das liegt natürlich daran auch, dass wir die besten Hörer haben.
Das stimmt, das stimmt. Wir haben die Best Listeners. Hashtag Best Listeners. Der Weg zur ersten Kurve. Der Weg zur ersten Kurve ist in Mexiko auch wieder extrem lang. Glaubt ihr, dass Ferrari wieder eine ähnliche Absprache, Windschatten, Positionstausch wie Russland ausgibt, Ole?
Ja, wäre schlau, wenn sie es nicht machen.
Schon, ja. Schon.
Also vielleicht gewinnen sie dann auch mal das Rennen. Ja. Also man könnte es natürlich machen. Ich bin mir da noch nicht so sicher, aber es kommt natürlich auch jetzt dann aufs Qualifying an. Also wenn Ferrari natürlich trotz des Motorennachteils, den Motorenvorteil, den sie ja gegenüber den anderen noch haben, nutzen kann, dann sollte man sich vielleicht vorher an den Tisch setzen und sagen, so, wer, ja, fahrt euch mal lieber nicht ins Auto oder und dann, keine Ahnung, wer als erster aus der ersten Kurve kommt, darf dann gewinnen. Keine Ahnung, wie auch immer. Ich glaube aber, dass sie es nicht machen, ehrlich gesagt. Ich bin mir da halt auch noch nicht so sicher, ob Ferrari dann wirklich die Doppelpole holt, weil, natürlich haben sie den Motorenvorteil, lange Geraden und so. Wir haben ja nicht nur die Stadt Zielgerade, wir haben ja auch die zweite noch und so. Aber bin mir da noch nicht so sicher. Aber ich glaube nicht, dass sie da was absprechen werden. Vielleicht fahren sie sich auch einfach ins Auto.
In Sachen Pole Position ist es natürlich auch ganz interessant, dass seitdem man 2015 nach Mexiko zurückgekommen ist mit der Formel 1, in jedem Jahr ein anderer Fahrer auf der Pole Position stand. Letztes Jahr war es Daniel Ricciardo, davor Sebastian Vettel, Lewis Hamilton 2016 und Nico Rosberg in 2015. Viele fragen jetzt, wer? Nico Rosberg, ja, who? Ruben, das ist tatsächlich ein ganz interessantes Thema. Sowieso, wenn wir jetzt mal diese drei Top-Teams, und wir gehen davon aus, dass diese drei Top-Teams auch wieder den Sieg unter sich ausmachen werden, außer natürlich Nico Hülkenberg fährt tatsächlich aufs Podium mit dem Renault-Motor, der natürlich in der hohen Luft von Mexiko wunderbar performen wird. Die teaminternen Sachen, die dann da zu klären sind, fangen vielleicht bei Ferrari an. Ole hat, finde ich, richtigerweise gesagt, hoffentlich machen sie das nicht, diese Absprache mit Windschatten und Positionstausch, um wirklich eine Chance zu haben, auch aktiv das Rennen zu gewinnen. Glaubst du da noch dran? Oder ist das, was man von Mattia Binotto so lesen konnte in den letzten Wochen, dass man ja durchaus diese Art und Weise zu fahren zu lassen, weiter fortführen wird?
Schwierig. Ich glaube, es ist tatsächlich dieser Führungsstil, den er ja in dieser Saison eingeführt hat als neuer Teamchef, dass es einfach seine Philosophie ist, wirklich in diesen Situationen dann eben auch einzugreifen und eben den Fahrern dann feste Vorgaben zu machen, was man ja bei Mercedes durchaus ein bisschen lockerer hält, wobei du halt bei Mercedes auch die Situation hast, dass du einen Fahrer hast, der einfach schneller ist als der andere in der Regel, wohingegen das bei Ferrari doch ein bisschen offener ist. Ich weiß nicht, ob er das so weiter durchziehen wird, weil tatsächlich war es ja nicht nur Russland, sondern es gab ja in der Saison mehrere Situationen, in der man auf diese Teamorder zurückgegriffen hat und dass da schon nicht wirklich funktioniert hat. Natürlich Russland jetzt der Sonderfall, weil sich da eben ein Fahrer nicht ganz dran gehalten hat, was man vorher abgesprochen hat. Das war nochmal ein anderer Fall. Nur auch davon abgesehen hat das ja in dieser Saison meistens so semi-gut funktioniert. Ich glaube, dass sie da tatsächlich drüber nachdenken sollten, ob sie ihren Ansatz vielleicht ändern. Aber es ist halt von außen auch immer leicht gesagt, weil ich glaube, dass man natürlich grundsätzlich schon das Richtige tut, wenn man den beiden Fahrern vor einem Rennen auf spezielle Situationen vorbereitet und sagt, das ist jetzt unser Plan, so machen wir das, wenn dieses Szenario eintritt, weil alle Szenarien kann man vorher sowieso nicht durchkalkulieren. Nur gewisse Szenarien, die sehr wahrscheinlich eintreten werden, dass man da vorher drüber spricht, das ist, glaube ich, schon ganz clever. Nur es ist einfach so gewesen, dass sie da in diesem Jahr eben nicht den glücklichsten Eindruck gemacht haben. Nur die Frage ist halt, was wäre passiert, wenn sie es nicht getan hätten? Das wird man jetzt natürlich rückblickend betrachtet nicht mehr beantworten können. Nur es hätte halt auch sein können, man sagt ihnen vorher halt gar nichts und sagt, fahrt wie ihr wollt und dann fahren sie sich in Russland in Kurve 2 gegenseitig ins Auto. Das hätte halt auch passieren können. Insofern ist es, glaube ich, auch eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, weil es gibt, glaube ich, für alles ein Für und Wider. Die Gefahr, die natürlich besteht, ist, wenn man jetzt nochmal sowas wie in Russland hat und sich die Fahrer eben einfach nicht mehr dran halten. Mattia Binotto hat selber gesagt, er sieht diese Gefahr nicht, dass ihm die ganze Situation so ein bisschen außer Kontrolle gerät. Er glaubt, er hat da immer noch eine Hand drauf und kann das Ganze kontrollieren. Ich glaube, das wird ihm halt spätestens diese Einstellung 2020 um die Ohren fliegen, wenn man tatsächlich um den WM-Titel mitfahren kann. Weil selbst Mercedes, und das muss man ja auch mal lobend sagen, Mercedes hat ja das jahrelang geschafft mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg, diese Konstellation, auch wenn es Spannungen gab, trotzdem im Großen und Ganzen irgendwie stabil zu halten. Und selbst da ist ja irgendwann dieser Punkt gekommen, an dem ging es halt einfach nicht mehr. Und selbst da sind sie sich irgendwann reingefahren. Und dass Mattia Binotto da Gefahr läuft als Frischling ja eigentlich, als Teamchef, dass ihm diese Situation dann doch noch schneller entgleitet, als es damals einem erfahrenen Mann wie Toto Wolff passiert ist. Das sehe ich durchaus gegeben, aber da reden wir jetzt, wie gesagt, schon von 2020, wenn es wirklich diese Situation geben sollte, dass Ferrari um den Titel kämpfen kann. Da sind wir ja noch ein bisschen weg von momentan.
Dann kommen wir zu Mercedes, Ole. Natürlich dieser Frage, was ist mit Lewis Hamilton? Er könnte der zweite Fahrer sein, der es schafft, 6 Formel-1-Fahrer-Weltmeistertitel zu gewinnen an diesem Wochenende. Ja, Frage ist, wird er das an diesem Wochenende tun? Oder wird Valtteri Bottas diesen Sieg, den er quasi geschenkt bekommen hat in Japan, jetzt ummünzen? Wir haben es ja bei Nico Rosberg erlebt, als nur da war Lewis Hamilton natürlich schon Weltmeister, als Nico Rosberg seine Serie gestartet hat in Mexiko, dann bis in die nächste Saison gerettet hat, um dann Weltmeister zu werden im Jahr drauf. Oder wird es die große Hamilton-Party? Könntest du dir vorstellen, dass er es vielleicht selber ein bisschen weniger hart angehen wird, damit er vielleicht in Austin Weltmeister wird, was vielleicht für ihn sogar noch der viel spannendere Ort wäre, um den Titel zu feiern? Oder denken wir jetzt einfach zu weit?
Also, ich würde es eigentlich gerne sehen, dass Lewis Hamilton ausfällt und Valtteri Bottas gewinnt. Einfach nur so für so eine gewisse Pseudospannung einfach. Mhm. Was jetzt passiert, weiß ich nicht. Ich denke mal nicht, dass er sich da jetzt extra zurücknehmen wird, um dann zu sagen, ja, ich fahre jetzt genau auf der Position ins Ziel, damit ich jetzt nicht Weltmeister werde, damit ich in Osten Weltmeister werde. Das glaube ich nicht, weil Lewis Hamilton gibt ja eigentlich immer für die Best-Fans alles, das ist klar. Und er ist ja jetzt, wann war das, letztes oder vorletztes Jahr mit irgendeinem 7. Platz in Mexiko Weltmeister geworden. Ja, da hätte er theoretisch auch sagen können, nee, habe ich jetzt noch keine Lust drauf. Ich lass mich jetzt mal zurückfallen, dann stellt das Auto ab oder so. Also so schätze ich ihn tatsächlich nicht ein. Wahrscheinlich würde er es ganz gerne trotzdem sehen, dass er natürlich in den USA Weltmeister wird. Aber ich denke mal nicht, dass er da jetzt irgendwie was taktisch irgendwas macht. Würde jetzt auch tendenziell eher sagen, dann hätte er halt dann auch eher Bock, mit einem Sieg dann die Weltmeisterschaft zu feiern. Und wird da wahrscheinlich mal wieder, so wie er es immer macht, er gibt ja einfach nicht auf. Er ist ja denn der John Cena der Formel 1. Never give up. Wird er wahrscheinlich alles auf Sieg setzen. Hauptsache natürlich, das wäre mir ein Anliegen, dass er dann auf dem Podium auch nochmal sagt, dass wir uns alle vegan ernähren sollen.
Ich hoffe eigentlich noch viel mehr, dass wenn er wieder durch die Gegend rennt, der Kameramann hinfällt. Oder irgendein Fan, oder wer das war. Wer war das letztes Jahr? Ich glaube, war das ein Fan, der sich einfach auf die Nase gelegt hat? Das fand ich sehr witzig.
Ja, weiß ich gar nicht mehr. Legendäre Bilder, wie er da rumgerannt ist.
Ja, genau. Ruben, wie siehst du es? Lewis Hamilton, der Weltmeistertitel. Und dieser Stellenwert, der sich vielleicht verschieben würde, wenn es jetzt in Austin der Fall wäre.
Ich finde, ehrlich gesagt, es spielt keine Rolle, weil Fakt ist, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass dieser WM-Kampf, es gab ja eigentlich keinen WM-Kampf 2019, aber dass das der WM-Titel eigentlich schon seit dem Sommer vergeben ist. Und es ist halt die Frage, wann es jetzt passiert. Hamilton selbst hat, glaube ich, auch gesagt, es spielt für ihn keine Rolle. Am Ende des Tages will man, glaube ich, als Fahrer schon, dass es lieber früher als später passiert. Ich meine, auch Hamilton selbst wird wissen, dass es dieses Jahr nicht mehr anbrennen wird, nur rein theoretisch, rein rechnerisch ist natürlich immer die Möglichkeit gegeben, dass er jetzt 4-mal in Folge ausfällt und Bottas am Ende noch Weltmeister wird. Das wird natürlich nicht passieren. Nur deswegen glaube ich, dass man als Fahrer aus dem Grund schon sagt, lieber so schnell wie möglich. Deswegen wird er da auch auf keinen Fall, im Zweifelsfall vielleicht bewusst, ich sage jetzt mal als Beispiel, auf die schnellste Runde verzichten, damit er den Titel dann in Austin perfekt machen kann. Zumal ja auch in Mexiko die Stimmung jetzt nicht die allerschlechteste ist. Also ich glaube, es gibt deutlich schlechtere Orte, um Weltmeister zu werden als Mexiko.
Das ist absolut richtig. Er wird es höchstwahrscheinlich werden. Also stellen wir uns alle mal darauf ein, zur Primetime deutscher Zeit Lewis Hamilton als Formel-1-Weltmeister zu feiern. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über das Red Bull Team Duell und dann schauen wir, was dahinter so passieren kann. Wer da vielleicht die besten Karten hat, nach vorne zu fahren. Wir sprechen heute noch über einen ganz neuen Weg, die Formel 1 zu konsumieren an diesem Wochenende hier in Deutschland. Ja, und über das, was uns sonst noch so einfällt, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann vom Motorsport Network Germany, dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com schauen voraus auf den großen Preis von Mexiko. Wir haben gerade über Ferrari und Mercedes gesprochen und das dritte Team, was natürlich weiter vorne mitfahren will, ist Red Bull. Ich habe es gerade schon gesagt. Max Verstappen die letzten beiden Jahre den großen Preis von Mexiko gewonnen. Das würde er natürlich gerne wiederholen. Sein Teamkollege Alex Albon kommt meiner Meinung nach immer weiter, immer besser in Fahrt im Red Bull. Und wie ich nach wie vor finde, sollte er für 2020 auch das Cockpit bekommen. Ruben, deine Meinung haben wir natürlich noch gar nicht eingeholt in den letzten Wochen. Christian ist ja nicht ganz so überzeugt von Alex Albon. Viele Fans da draußen sind es auch nicht. Einige sagen aber, ähnlich wie ich, ja, warum dem Jungen nicht 2020 auch eine Chance geben? Und er robbt sich ja immer weiter ran an Max Verstappen. Gerade im Qualifying in Japan hat das wunderbar funktioniert. Im Rennen fehlt ihm da noch ein bisschen was, aber das könnte man ja auch mit mangelnder Erfahrung erklären.
Ich finde es tatsächlich ein spannendes Thema, weil ich grundsätzlich eher auf der Seite von Christian stehe, dass ich sage, er hat jetzt noch nichts gezeigt, womit er signalisieren würde, dass er jetzt der nächste Verstappen oder der nächste Vettel oder auch von mir aus der nächste Ricciardo ist. Ich habe dann aber tatsächlich auch bezüglich, gerade was dieses Thema angeht, mir Gedanken gemacht, ob ich vielleicht ein bisschen zu kritisch auch zu ihm war in den letzten Wochen, habe mir seine Ergebnisse auch nochmal genauer angeschaut und tatsächlich festgestellt, so rein auf dem Papier ist das halt schon besser als das, was Gasly gemacht hat. Also es kommt einem häufig nicht so vor, aber die Zahlen sprechen tatsächlich für ihn. Also er hat die Ergebnisse eingefahren, die er einfahren musste. Er hat halt nicht mehr als das gemacht. Das ist das, was mich persönlich so ein bisschen stört. Er hat halt nicht es in einem Rennen mal geschafft, wirklich in die Spitzengruppe reinzufahren, wo man dann gesagt hätte, okay, das war jetzt wirklich mal eine herausragende Leistung. Er hat halt einfach das abgeliefert, was man, glaube ich, von einem Piloten in einem Red Bull erwarten kann und auch muss. Nur tatsächlich ist es, glaube ich, schon so, dass er seine Sache da ordentlich macht. Also bei Red Bull hört man ja, ist man relativ zufrieden mit ihm. Und ich glaube, dass es auch nicht die falscheste Entscheidung wäre, ihn 2020 ins Cockpit zu setzen. Nicht, weil ich glaube, dass er eben dieser Typ ist, der irgendwann auf einem Level von Max Verstappen fahren kann. Das glaube ich nach wie vor nicht. Nur das muss er eigentlich auch nicht. Ich glaube, was er eigentlich soll, und ich glaube, das hat Christian hier im Podcast ja auch schon mal gesagt, und das sehe ich sehr ähnlich, dass man bei Red Bull einfach einen sucht, der Verstappen so ein bisschen antreiben kann. Also man möchte schon diese Hierarchie haben, glaube ich, die sehr ähnlich der Situation auch bei Mercedes ist, wo man ja auch mit Lewis Hamilton einen Fahrer hat, der einfach die Nummer 1 in diesem Team ist. Man aber mit Valtteri Bottas einen hat, der zumindest an starken Wochenenden Hamilton so ein bisschen Feuer unterm Hintern machen kann und ihn eben dazu pushen kann, nochmal diesen Schritt mehr zu gehen. Und ich glaube, bei Red Bull ist man auf der Suche nach einer ähnlichen Konstellation. Und das ist eine Rolle, die ich Albon, glaube ich, schon zutrauen würde, in die er aber noch reinwachsen muss, weil man darf auch nicht vergessen, der fährt seine erste Saison, hat jetzt bei Red Bull auch gerade mal eine Handvoll Rennen gefahren. Nur ich glaube tatsächlich, wenn man sich tatsächlich aus diesem Pool entscheiden möchte. Also wir reden ja hier von Gasly, Kiat und eben Albon. Man hat ja gesagt, man will keinen Fahrer von außen holen, Stichwort Nico Hülkenberg. Dann glaube ich schon, dass Albon da ja wahrscheinlich die beste Wahl ist. Eventuell Kiat, den kann ich ehrlicherweise schwer einschätzen, weil seine Red Bull-Zeit mir persönlich jetzt doch schon zu weit zurückliegt. Ich weiß nicht, ob der nicht auch ähnliche Leistungen wie Albon bringen könnte. Nur ich glaube, das geht dann auch so ein bisschen gegen die Philosophie von Red Bull, weil man einfach sagt, okay, der Kiat, der hatte jetzt seine Chance, hat sie damals nicht nutzen können und bevor wir den jetzt nochmal reinsetzen, versuchen wir es eher mit Albon. Insofern habe ich da schon Verständnis für, nur ich glaube, auch wenn er seine Sache für den Moment okay macht, er wird sich 2020 trotzdem steigern müssen, weil man wird halt, ja, wie ich es gerade schon mal skizziert habe, diesen Fahrer brauchen, der Verstappen ein bisschen Druck machen kann. Wenn er das regelmäßig schafft, was er jetzt im Qualifying in Suzuka geschafft hat, nämlich tatsächlich auf Augenhöhe mit ihm zu fahren, das muss nicht bei jedem Rennen sein, aber zumindest bei vielen Rennen, so wie es auch ein Ricciardo geschafft hat letztes Jahr. Ich glaube, dann ist er tatsächlich der richtige Mann. Nur, dass er das auf Dauer schaffen kann, dass er konstant eben nah an Verstappen dran sein kann, das hat er bisher noch nicht gezeigt. Das müsste er dann Anfang 2020 so in der ersten Saisonhälfte zeigen.
Ja, müsste er dann jetzt nicht in Mexiko, Ole, dann mal irgendwie ein Zeichen setzen? Wäre das so eine Strecke, wo du sagst, da könnte er Max Verstappen auch ein Stück weit gefährlich werden, Alex Albon?
Naja, Max Verstappen hat die letzten beiden Jahre da gewonnen. Ja? Also, das wird, glaube ich, schon schwierig. Also, die Frage ist so ein bisschen, was heißt gefährlich werden? Also, er hat ja, er ist ein bisschen näher dran als Gasly. Er fährt auch jetzt zumindest auf dem Papier die besseren Ergebnisse ein als Gasly. Er ist natürlich eine kürzere Zeit dabei. Ja, letztes Jahr, diese Jahreszeit, dachte er noch, muss Formel E fahren. Hat dann glücklicherweise nicht geklappt. Ja, schwierig. Das Ding ist halt, also ich glaube, dass er 2020 auch in dem Auto sitzen wird, weil ja, das Ding ist halt, Gasly funktioniert ja bei Toro Rosso sehr gut, hat ja bei Red Bull jetzt nicht funktioniert. Das kann natürlich dann auch im Auto liegen. Ich glaube nicht, dass man das dann nochmal wagt, Gasly nochmal da reinsetzt und dann quasi nochmal sagt, so jetzt versuch doch nochmal bitte. Ja, sondern ich glaube, das ist ganz gut gewählt, so wie es ist. Ich glaube, Danny Kehrt könnte das, was Alexander M. kann auch, auch wenn das, wenn seine Leistungen bei Toro Rosso ein bisschen schwanken sind, aber der hat einfach, glaube ich, die Erfahrung. Und ja, aber ich sehe das aktuell halt nicht so wie bei Ferrari und bei Mercedes, wenn da die Nummer 1 strauchelt so ein bisschen, dass dann die Nummer 2 da abstauben kann und das Podium oder den Sieg einfahren kann. Ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt bei Red Bull in Mexiko ändern wird. Also Alexander Albon hat einen guten Grundspeed, sage ich mal, aber er müsste schon sehr über sich hinauswachsen, um jetzt hier um den Sieg mitzukämpfen zum Beispiel und um Podium und Max Verstappen auch im Rennen klar hinter sich zu lassen, ohne dass Max Verstappen ein Problem hat oder von jemandem abgeschossen wird. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich sehe dieses Wochenende auch Alexander Albon wieder hinter Max Verstappen, der natürlich Max Verstappen ist, das darf man immer nicht vergessen. Aber ja, wenn er so weitermacht, dann wird sich das noch gut entwickeln. Ob er jemals jetzt auf das Niveau kommt, also wirklich dauerhaft, und ob er da auch mal ihn angreifen kann oder mal fürs Team rausholt, so wie es ein Valtteri Bottas ja macht, dass er seine große Qualität ist, so wie es bei Ferrari ja hin und her getauscht wird quasi. Ah, da bin ich mir so ein bisschen unsicher.
Ja, und wer kommt dann hinter Red Bull, Ole?
McLaren.
Weil sie einen Renault-Motor haben, der gut funktioniert, aber da auch noch die bessere Aerodynamik als jetzt Renault zum Beispiel.
Ja, definitiv. Also ich glaube schon. Jetzt werden vielleicht einige sagen, ja, lange gerade, Monza, Renault. Ja, aber es sind dann ja doch ein paar Kurven auch und es sind auch viele langsame Kurven. Das Entscheidende ist ja in Mexiko der mechanische Grip. Und ich glaube, da ist McLaren so insgesamt, wenn man sich mal anguckt, dass der McLaren auf jeder Strecke, die wir bis jetzt hatten, funktioniert hat, egal ob langsame, schnelle Kurven, mittelschnelle, welche Radien auch immer, ist da der bessere. Die haben mit Carlos Sainz auch wahrscheinlich den besten von den vier Fahrern. Wir haben ja oft genug über die Motivationsprobleme, die Mentalitätsprobleme eines schwarz-gelben Teams hier quasi gesprochen, wenn man so möchte. Und deswegen eindeutig McLaren.
Ruben, gehst du mit?
Ja, also entweder McLaren oder Renault. Ne? Also ich glaube nicht, dass da jetzt ein anderes Team nochmal aus dem Nichts an die Spitze des Mittelfelds fahren kann. Das wird, glaube ich, tatsächlich jetzt bis zum Saisonende auch so bleiben, dass es halt ein Hin und Her wird. Mal wird Renault ein bisschen schneller sein, mal McLaren, aber ich glaube, dass es sich tatsächlich eben zwischen diesen beiden Teams dann jeweils entscheiden wird, weil wenn man sich mal die anderen anschaut, ich habe das Gefühl, zum Beispiel bei Alpha ist komplett die Luft raus. Bei Haas ist eigentlich die Saison auch schon so mehr oder weniger abgehakt, nachdem die einfach nach dieser ersten Saisonhälfte überhaupt nicht mehr in Fahrt gekommen sind und mit einfach zu großen Problemen zu kämpfen hatten. Racing Point ist halt immer so ein Kandidat, wo man dann doch nochmal eine Überraschung erleben könnte. Klar, aber auch Toro Rosso zum Beispiel, die hatten jetzt ihr großes Ergebnis in Hockenheim und da wird jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel kommen. Und wenn es dann tatsächlich auf dieses Duell hinausläuft, McLaren gegen Renault, sehe ich es tatsächlich auch wie Ole. Da hat McLaren einfach momentan die Nase vorne. Und ich glaube, das wird sich dann auch ja in der WM so verfestigen. Also McLaren wird diesen vierten Platz am Ende auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht wird es eben einzelne Rennen geben, wo Renault nochmal stärker ist. Aber gerade auch in der WM mit 34 Punkten Rückstand, das ist halt einfach zu viel. Das werden sie halt nicht mehr aufholen in vier Rennen.
Gibt es eigentlich was Neues aus Sachen automatische Bremsbalance-Steuerung?
Also wir haben bisher noch nichts gehört. Das ist aber jetzt auch nicht sonderlich überraschend, weil dieses Thema ja so komplex ist. Deswegen hat man ja bewusst auch von Seiten der FIA damals kein konkretes Datum genannt, an dem man diese Sache eben verhandeln möchte, weil man sich jetzt da erstmal einen Überblick verschaffen muss. Ist natürlich ein spannendes Thema auf jeden Fall. Und vor allem das Interessante ist ja auch, also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Renault dieses System, sofern es das jetzt gibt, weil das ist ja alles noch sehr vage. Man weiß ja jetzt nicht genau, was ist da jetzt überhaupt, also wie dieses System letztendlich aussieht. Das ist ja eigentlich noch niemandem so wirklich bekannt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt weiter nutzen wird in diesen letzten vier Rennen und dann eben Gefahr läuft, dass dieses komplette oder die komplette restliche Saison dann quasi unter Vorbehalt steht oder ob man dieses System dann abschalten wird und das dann möglicherweise dazu führt, dass sie plötzlich, das wäre ja auch auffällig, wenn sie das Ding jetzt rausnehmen und dann fällt man halt plötzlich die Hackordnung wieder drei Plätze zurück. Von daher wird das sicherlich in Mexiko auch nochmal ein großes Thema werden. Nur ich glaube, bis sich das tatsächlich klärt, das wird noch ein paar Wochen dauern.
Ja, Max Bischoping zum Beispiel hat gefragt, seit wann fährt Renault mit dem vermeintlich verbotenen System? Wissen wir natürlich alle nicht. Ja, das ist ja was geklärt werden muss. Und Johannes Dominik Weber, was passiert da bei Renault? Sollte hier ein illegales System verbaut worden sein? Wie geht es dann weiter? Haben wir in der letzten Ausgabe geklärt. Haben wir so ein bisschen über die möglichen Strafen gesprochen. Aber wir warten das natürlich ab. Können da nicht weiter spekulieren, weil einfach nichts da ist. Sergio Perez kommt zurück nach Mexiko, sein Heim-Grand Prix. Freut sich natürlich riesig. Kann er eine Rolle spielen? Es ist ja jetzt bald sein 10. Jahr in der Formel 1. Nächstes Jahr ist es sein 10. Jahr in der Formel 1, Sergio Perez. Also diesen richtigen Erfolg, gerade bei seinem Heimrennen in Mexiko, ist er so das Gefühl, ein bisschen vom Pech verfolgt im Mexiko-Ruhm, ne?
Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass er auf jeden Fall die meisten Fans wieder andocken wird und für die beste Stimmung sorgen wird. Wenn ihm denn mal ein Überholmanöver gelingen sollte, dann ist es, glaube ich, auch egal, um welche Position es da gerade geht. Nur bei Racing Point trifft halt das zu, was ich ja gerade schon kurz angerissen habe. Ich glaube halt nicht, dass die jetzt plötzlich vorne im Mittelfeld mitfahren werden. Also für Perez in der Hinsicht, wenn alles gut geht, Punkte sind durchaus drin, das traue ich ihm zu. Ist er jetzt auch in Japan mit ein bisschen Glück, weil eben falsch abgewunken wurde, am Ende Neunter geworden. Das ist ein Ergebnis, das ich ihm auch in Mexiko zutrauen würde, aber darüber hinaus wird es halt nicht gehen. Also Punkte für Racing Point, ja, aber halt irgendwo im niedrigen Bereich, so maximal Platz 8 herum.
Ole, wenn du jetzt noch einen Fahrer oder ein Team nennen würdest, was du zumindest in den Punkterängen noch sehen könntest in Mexiko, welches Team, welcher Fahrer würde das sein?
Ja, Sergio Perez. Okay. Also, und wahrscheinlich Toro Rosso. Also, wenn Red Bull stark ist, dann wird es wahrscheinlich auch Toro Rosso sein. Und der läuft ja auch aktuell ganz gut. Also, Gasly und Kiat, das ist ja auch das Ding, die harmonieren ja ganz gut. Und die fahren ja eigentlich auch ganz gute Ergebnisse ein. Und das ist, ich glaube, das ist dann schon. So viele Punkteplätze gibt es ja nicht. Also, fürs India natürlich in Personalunion von Sergio Perez. Ich glaube, Lance Stroll. Bin ich mir nicht sicher, obwohl natürlich in Japan in Q2, muss man sagen, auf einer Fahrerstrecke. Aber ja, ich glaube, Sergio Perez ist ja immer gut eigentlich im Rennen. Fährt natürlich immer unterm Radar so ein bisschen, wird dann aber trotzdem Sechster. Wäre dann so dann doch der Fahrer. Ich glaube, der ist einfach auch, ja, er hat auch Bock. Wäre natürlich schön, Sergio Perez auf dem Podium. Vielleicht fahren sich alle möglichen Leute in Kurve 1 ins Auto. Kann natürlich passieren. Und ja, Sergio Perez, mit dem muss man eigentlich immer rechnen. Deswegen bin ich ja immer noch dafür, Sergio Perez dann doch mal vielleicht irgendwo in einem Top-Team noch mal eine Chance zu geben. Und sonst, ja, Ruben hat es ja schon gesagt, also Haas, da ist nichts. Williams brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Und Alpha, ja, haben, glaube ich, auch keinen Bock mehr. Um so salopp zu sagen, irgendwie. Wäre natürlich eine tolle Sache, wenn Kimi, jetzt wo er ja 40 ist, ein gutes Ergebnis nochmal einfahren könnte in den Punkten. Aber ich glaube, da ist so ein bisschen tatsächlich die Luft raus. Da konzentriert man sich wahrscheinlich auch aufs nächste Jahr. Und deswegen Sergio Perez und einer von den beiden. Alpha Centauri.
Ja, würde ich auch tatsächlich mitgehen. Also ich sehe nach den drei Top-Teams dann auch McLaren, dann vielleicht Renault, vielleicht auch
bin
nicht.
Bin mir bei Renault ehrlich gesagt gar nicht so sicher.
Ich weiß es nicht. Ja. Ich kann sie einfach nicht einschätzen. Ich werde auch langsam müde, sie einzuschätzen tatsächlich, weil es einfach keinen großen Sinn macht. Ja, dann hast du große Hoffnung in Renault, dann zeigen sie es nicht. Dann hast du mal weniger Hoffnung in Renault und plötzlich fahren sie auf 4 und 5. Ja, was natürlich für sie ganz toll ist, aber ja, von so einem Team würde ich mir eigentlich was anderes wünschen nach wie vor. Ist übrigens etwas, das möchte ich nur an dieser Stelle sagen, weil ich das jetzt auch von mehreren Leuten gehört habe tatsächlich, dass wir doch immer sehr, sehr gegen Nico Hülkenberg und gegen Daniel Ricciardo, aber sehr gegen Nico Hülkenberg schießen. Vielleicht mal, um das ein bisschen gerade zu rücken. Ich kann nur für mich sprechen, Ole kann das gerne für sich gleich auch sagen und Ruben auch, wenn er dazu was sagen möchte. Ich versuche, die Teams anhand dessen zu kritisieren, wie sie scheinen zu sein, wie sie vorgeben zu sein, welchen Anspruch sie an sich selbst stellen, wie sie sich geben nach außen. Und Renault hat einen hohen Anspruch. Die haben sehr viel Geld investiert und da kann man, glaube ich, wirklich mal sagen, okay, dann kann ich sie auch so kritisieren. Also ich kann jetzt schlecht Toro Rosso dafür kritisieren, dass sie es nicht immer hinbekommen, aber die sagen ja auch nicht, wir müssen es immer hinbekommen. Hört euch das mit Franz Tost an. Es gibt Auf und Abs. Ja. Aber bei Renault ist es immer dieses Gerede von auf. Und das passt halt nicht so ganz mit dem zusammen, was sie auf der Strecke zeigen. Und auch die Art und Weise, wie das Team, der Teamchef, wie die Fahrer nach außen wirken, ist halt manchmal ganz unterhaltsam, logisch, klar, aber eben auch ganz oft hochnäsig und ein bisschen realitätsfremd. Und so versuche ich dann anhand dessen zu, also wir gehen auch mit Ferrari hart ins Gericht. Die haben auch einen hohen Anspruch. Und zumindest ist es bei mir so. Ole, vielleicht kannst du deine Sichtweise darauf mal klarstellen.
Ja, also du hast gerade Ferrari erwähnt, guck mal, die kriegen ja, das ist das Lustige, wir reden auch oft über Ferrari, sagen auch oft, war nix, machen uns über Ferrari lustig, die Fans ziehen Ferrari durch den Kakao etc., aber Ferrari hat es ja geschafft, die Saison noch jetzt zu einem positiven, ja, ins positive Licht zu rücken, indem sie jetzt Siege eingefahren haben, das schnellste Auto, zumindest auf eine Runde haben, etc. Unglaublich starkes Fahrduo haben, Leclerc, der gut drauf ist. Und natürlich machen die ständig Fehler, aber da geht immerhin was, ja. Also da ist jetzt nicht Hopfen und Malz verloren, sag ich mal. Und bei Renault, natürlich, die sagen, haben den Anspruch, dass sie um die WM eigentlich mitkämpfen wollen würden, ja, wollen Podien einfahren. Das ist das Gleiche, was McLaren die letzten Jahre gefaselt hat, was sie ja jetzt auch gelassen haben. Hat sich da ja auch positiv entwickelt. Und dann muss man sich mal angucken, wie die zwei anderen Renault-Phasen in der Formel 1 bisher waren, die erste und die zweite. Die erste Ende der 70er, Anfang der 80er, da waren sie ja Vorreiter der Turbo Technologie, wo sie ja erst ausgelacht wurden, dann aber sehr erfolgreich waren und dann jeder Turbos genutzt hat und dann das weiterentwickelt hat. Da waren sie aber relativ erfolgreich und auch ja dann und wann mal an der WM dran. Zweite Phase wissen wir alle noch, Fernando Alonso, da kam man dann ja wieder in die Formel 1 und dann ging das ja auch relativ fix, bis man da gute Ergebnisse eingefahren hat und 2003 dann gleich ja im zweiten Rennen der Saison Pole Position von Fernando Alonso und dann später ja in Ungarn der Sieg. Und jetzt ist es halt so, da bewegt sich einfach gar nichts. Ja, also es ist nicht so schlimm wie 2016, das Jahr mit Julian Palmer und Kevin Magnussen. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Das war gut, das kann man nochmal ausklammern. Aber seitdem, also ich habe das Gefühl, die sind seit 2017 auf einem und dem gleichen Niveau. Tendenziell eher Schritt nach unten. Und dann, das habe ich auch schon öfter mal gesagt, Nico Hülkenberg und Daniel Ricciardo wirken auf mich unfassbar bocklos. Also guckt euch doch nur mal bitte Interviews von Daniel Ricciardo aus diesem Jahr an und dann guckt euch doch bitte Interviews mit Daniel Ricciardo aus dem letzten Jahr an, vor allem aus der ersten Saisonhälfte und aus dem Jahr davor. Das sind Welten, die dazwischen liegen. Man kann wirklich sehen, dass der komplett frustriert ist, ja, Der ist immer irgendwie so ein bisschen latent aggressiv. Der versucht noch irgendwie so ein bisschen zu lachen, aber eigentlich spricht seine Mimik, boah, geht mir die Scheiße hier, der war auf den Pisser. Auf gut Deutsch gesagt quasi. Und Nico Hülkenberg steht da einfach nur, ja, it was a good race. Ding hat er good start. Der guckt da so nach rechts. Dann atmet er so komisch ein. Und dann sagt er, ja, yeah, but in the end was a big result for good result for the team and we're looking forward to the next race. Jedes Mal. Oder er sagt dort, ja, yeah, it was a puncture I had then and we had to retire. Yep. Dann geht er. Da kann man damit auch nicht erzählen, dass das irgendwie gesund ist. Und dass man da dann noch sagen kann, wir als Fan-Podcast, als, ja, das ist ja nur unsere Meinung, ja, das ist ja jetzt hier nicht irgendwie, dass wir jetzt wahnsinnig viel Ahnung davon hätten. Außer die Ruben, das ist klar. Und Christian vielleicht noch, gut, der hat natürlich gesagt, Renault wird Vierter, kann man natürlich jetzt über Ahnung verhandeln und so. Aber ja, sollen wir da jetzt sagen, ah, das ist ja gar nicht so schlimm. Also Nico Hülkenberg, das ist ja ein guter. Er ist ja Deutscher und dann kann man ja da nichts gegen sagen. Weil er ist guter Junge, so nach dem Motto. Also, guckt euch das, also das ist so, bei mir ist es so Nuancen. Ja. Wer die Serie Lie to Me gesehen hat, so eine Krimiserie, so eine US-Krimiserie, da geht es dann so um Mimiken und so kleine Gestiken, die einen dann verraten. Und so ein bisschen ist das auch bei Renault der Fall. Die sagen zwar alles, ja, gut, ja, super, und Monster, klasse. Aber ich glaube, die haben richtig Hass. Alle, wie sie da sind.
Ruben, vielleicht noch deine kurze Einschätzung dazu. Ich meine, wahrscheinlich werden jetzt einige von euch sagen, oh nee, jetzt reden die wieder darüber. Aber es ist wichtig. Mir ist es wichtig.
Ich glaube tatsächlich, das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann, ist, wenn man irgendwann nicht mehr über dich redet. Und gerade, dass Renault so in der Kritik steht, das habt ihr ja auch gerade schon gesagt, ist, glaube ich, dem geschuldet, dass sie ja selber diese hohen Ansprüche haben und die auch so formuliert haben. Und es ist nun mal einfach so, dass sie diese Ziele, die sie formuliert haben, nicht nur nicht erreichen, sondern wirklich sehr deutlich verfehlen. Wenn ich mich vor der Saison hinstelle und sage, ich will das Mittelfeld, also sie haben ja nicht gesagt, sie wollen an die Spitze des Mittelfelds, sie haben ja eindeutig gesagt, sie wollen das Mittelfeld dominieren. Also das ist halt schon mal eine Ansage. Und wenn du die dann so verpasst und das auch noch an das eigene Kundenteam, dann bringt das natürlich Kritik mit sich. Und ich glaube, die ist durchaus auch berechtigt. Wie es jetzt intern im Team aussieht, ob da wirklich die Stimmung so schlecht ist, das kann ich nicht beurteilen. Was aber ja klar ist, ist, dass man bei Renault die Ziele jetzt mittlerweile auch schon wieder so ein bisschen nach hinten korrigiert hat und mittlerweile eindeutig sagt, ja, 2021, wenn die neuen Regeln kommen, dann greifen wir nochmal an. Das sagt natürlich so ein bisschen aus, 2020 wird das hier auch nichts werden. Wenn man dann da vielleicht als Daniel Ricciardo, der ja auch nicht mehr der Allerjüngste ist mittlerweile, ein bisschen genervt ist und genau weiß, 2020 wird halt wieder nur ein Anführungszeichen verlorenes Jahr, kann das durchaus sein, dass es ihn das persönlich auch ja frustriert. Das ist, glaube ich, menschlich und das ist auch ganz normal. Ich sehe es tatsächlich, habe ich ja gerade schon mal gesagt, nicht ganz so krass. Ich glaube nicht, dass der, was die Moral angeht, völlig am Boden ist, aber das ist reine Interpretationssache, weil niemand von uns jetzt regelmäßig an den Grand Prix-Wochenenden das Glück hat, bei Renault in der Box rumlaufen zu dürfen und da ein bisschen mitzubekommen oder bei den Meetings dabei sein zu dürfen und zu gucken, was da abgeht. Insofern ist das ja alles nur Spekulation. Nur um nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, ich glaube, dass sie so hart kritisiert werden, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass sie einen gewissen Stellenwert haben. Weil wenn man gar nicht mehr über sie reden würde, dann wäre es, glaube ich, noch schlimmer. Das ist so ein bisschen vergleichbar. Ich meine, im Fußball werden dauernd Witze gemacht über Schalke und den HSV. Aber man redet halt drüber, weil es halt doch zwei große Vereine sind. Und genauso ist Renault halt ein großer Hersteller. Ist ein
großer Verein, da hast du
recht. Ja, aber das ist...
Nein, ist ja so. Letztendlich geht es ja, in der Quintessenz darum, man will ja eigentlich, dass Renault erfolgreich ist, weil sie ja alle Ressourcen haben. Das ist ja jetzt nicht so wie bei Racing Point oder so. Oder gut, Williams hätte die Ressourcen auch, ja, aber die sind aktuell halt zu schlecht. Sondern man will das ja eigentlich, weil man ja weiß, dass Renault das ja eigentlich kann aus der Vergangenheit. Sowohl in der Zeit, als sie als Werksteam dabei waren, als natürlich auch in der Zeit, wo sie nur Motorenlieferant war und ja in den 90ern da alles in Grund und Boden gefahren haben. Weil natürlich, dann hätte man ein viertes Team, was dann vielleicht um Podien und Siege mitkämpfen kann, neben den drei, die wir ja sowieso jetzt schon haben, ja, was ja auch relativ viel ist, auch wenn natürlich sowieso immer der gleiche gewinnt. Aber es können natürlich drei Autos aktuell aus eigener Kraft Rennen gewinnen. und so 4 bis 5 Fahrer. Und wenn da jetzt noch Renault dabei wäre, das wäre mega, ja, also muss man ganz klar sagen. Und wenn dann zum Beispiel noch unsere guten Freunde und Kupferstecher von McLaren dazukommen würden, die ja, was jetzt die Ressourcen angeht, eigentlich auch ein Werksteam sind, die machen ja auch sehr viel selbst, das wäre natürlich das Nonplusultra. Ist natürlich jetzt Utopie in gewisser Weise, irgendeiner wird dann hinten runterfallen sowieso und aktuell ist es halt Renault.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt einfach. Man will ja eigentlich, dass Renault vorne mitfährt, weil sie eigentlich dazugehören. Genauso wie man auch sagen würde, der HSV ist von seinem Namen her und von seiner Fanbase her und alles, was sie haben, ein großer Fußballverein und sollte eigentlich auch irgendwo in der Bundesliga um die Top 5 herum mitspielen und nicht in der zweiten Liga. Und ein bisschen ähnlich ist es halt bei Renault. Und deswegen ist die Kritik da wahrscheinlich auch ein bisschen schärfer als zum Beispiel bei einem Team wie Alfa Romeo, die einfach aufgrund ihrer Historie als Sauber schon immer im Mittelfeld waren, wo man halt einfach am Ende des Tages auch nicht mehr erwartet. Und das ist eben bei Renault komplett anders.
So, und damit lassen wir das hinter uns und machen an einer kurzen Pause weiter mit neuen Rezeptionsgewohnheiten für deutsche Fans in der Formel 1. Oder sagen wir mal Rezeptionsarten für den großen Preis von Mexiko. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall, auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Vorschau auf den großen Preis von Mexiko und wir machen weiter mit einer neuen Rezeptionsplattform für Formel 1 Fans in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, in Luxemburg, in Dänemark, Norwegen und Schweden. Ole, welche Plattform? Also man könnte jetzt meinen, der Amazon Fire Stick. Ja. Man könnte meinen, als App für eine der Konsolen. Konsole kommt dem Ganzen auch schon näher. Ja. Auf diese Plattform wäre ich, was die Formel 1 angeht, aber nicht gekommen.
Das ist richtig. Ich war auch etwas überrascht. Als ich das las, dachte ich erst, hui, Formel 1 jetzt bei TikTok. Lewis Hamilton synchronisiert lustige Songs und Videos oder was weiß ich was. Na, oder im Instagram-Livestream, Snapchat, MeinVZ, wer kennt wen, MySpace vielleicht. Nein, auch nicht YouTube, wo man sagen könnte, bewegt Bild-Content, YouTube, größte Plattform dafür, passt ganz gut zusammen, machen andere Serien auch. Nein, es ist Twitch.
Twitch?
Twitch, ja. Eine Plattform, ich bin da ganz ehrlich, mit der ich nicht viel anfangen kann, ja, was in erster Linie an dem Interface liegt. Ich finde, das sieht furchtbar aus. So ein bisschen wie Reddit, sieht auch aus, aber es wird genutzt, warum auch immer. Wie, soll so sein. Ja, und der große Preis von Mexiko läuft dieses Wochenende komplett kostenfrei auf Twitch.
Ja.
Alle Trainings, alle Sessions, ja, und das Rennen natürlich auf Twitch im Livestream.
Ohne Werbeunterbrechung.
Ohne Werbeunterbrechung mit deutschem Kommentar.
Ja, es ist nämlich so, dass jede Session sozusagen einen Co-Streamer hat. Und das ist eine selektierte Gruppe von prominenten, in der Szene bekannten Persönlichkeiten. Pass auf, haltet euch fest. Einschließlich dem größten deutschen Gaming-Influencer Pietsmeet.
Woo! Geil.
Noch viel geiler wird sein, dass ihr alle 10 Minuten die Möglichkeit habt, die Performance eines Fahrers vorauszusagen. Und diese Voraussagen werden dann in ein Ranking gestellt. Und also es gibt dann einen interaktiven Gaming-Aspekt in dieser Sache. Also.
Also quasi, wenn Luis am Münchner Hauptbahnhof losfährt, dann braucht er 10 Minuten. Ja? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
Ey, ich weiß nicht, ich ganz, also.
Also ist das im Rennen auch so? Also quasi jetzt, keine Ahnung, Rennen startet jetzt um Ortszeit 15.10 Uhr, ja. Hier 20.10 Uhr.
Ja.
Ist da, glaube ich, 14.10 Uhr. Spielt aber keine Rolle. Aber dann ist es quasi 20.26 Uhr. Und dann sage ich um 20.26 Uhr, wer um 20.36 Uhr Erster sein wird. Oder
wie so ein bisschen, also so stelle ich mir das jetzt gerade vor, ja.
Das ist ja eine richtig geile Idee.
Ich hoffe ja auch, dass man dann quasi so einen Fanboost einsetzen kann.
Oh.
Ne? Ja. Also das könnte man ja über Twitch machen eigentlich. Ja,
ja, theoretisch könnte man das machen, ja, ja, das stimmt.
Frage mich auch, ob dann Dave Gaming auch mal was sagen darf.
Ist der auch dabei?
Ist nur Pete Smeat bislang. Also ich denke mal, Felix von der Laden wird dabei sein.
Ja, ja, klar. Das ist, der macht das ja auch gut. Kann man ja auch
nicht sagen. Ja, der macht das
Pete
richtig
Smeat natürlich gut. Auch grundsympathisch. Ich weiß jetzt gar nicht, wer von Pete Smeat, weil es sind ja mehrere mittlerweile.
Nicht Jay auf jeden Fall. Der ist im Urlaub.
Mal gucken. Vielleicht ja noch
Unge,
Bibi.
Ja, warte mal. Wie heißen die?
Julia Beautix.
Nee, der Chef, der Chef Smeat hat es gesagt, wer es macht.
Ah,
ich schaue es gerade nach und währenddessen kann vielleicht Ruben seine Meinung dazu kundtun.
Ruben natürlich auch großer Gamer.
Tatsächlich fand ich es auf den ersten Blick auch ein bisschen seltsam. Nur wenn man genau drüber nachdenkt, ist es halt nicht so doof, weil das Ziel der ganzen Nummer ist es natürlich nicht, Leute wie uns anzusprechen. Also außer Ole, weil der ist ja kein Hardcore-Fan, aber.
Das halt, ist richtig. Dafür bin ich großer Gaming- und Pete-Smeat-Fan. Ich gucke jedes Video und da bin ich richtig heiß drauf. Ich bin auch großer Twitch-Fan. Hoffe auch, dass irgendwie, keine Ahnung, Luis noch eine Runde Fortnite spielt oder so, welche ich geil finde.
Tatsächlich wird man da ja irgendwelche Marktanalysen seitens der Formel 1 wahrscheinlich gemacht haben und dann aus irgendwelchen Gründen zu dem Schluss gekommen sein, dass es da halt Zielgruppen gibt, die man wahrscheinlich mit diesen klassischen oder auf den klassischen Wegen, sprich eben über das TV hier in Deutschland, dann RTL, Sky oder neuerdings auch F1 TV nicht erreichen kann. Und die man jetzt eben versucht, damit so ein bisschen an das Produkt ranzuführen. Ist halt, wie gesagt, wenn man genau drüber nachdenkt, nicht ganz doof, weil diese ganze Geschichte eben nicht für Leute ist, die regelmäßig die Formel 1 verfolgen, sondern wahrscheinlich wirklich für Leute eher ist, die vielleicht mal was von der Formel 1 gehört haben oder länger nicht mehr Formel 1 geschaut haben oder wenn man jetzt gerade auf dieses Gaming-Thema auch kommt, vielleicht F1 2019 spielen, aber sich eigentlich die Rennen nicht anschauen. Und dass man eben darüber versucht, die Leute für das Produkt so ein bisschen zu erwärmen. Von daher macht es auch Sinn, dass ich mich dann natürlich als Formel 1 mit irgendwelchen Influencern zusammenschließe, weil ich kann halt nicht die Leute abholen, die sich mit dem Produkt nicht wirklich auskennen und sie dann im Zweifel noch mit dem Sky UK Kommentar, der ja nun doch sehr, sehr fachlich ist, vielleicht überfordere, sondern dass ich da eben so ein paar lustige Jungs hinsetze, die halt ein bisschen dann quatschen, so wie wir es hier im Prinzip im Podcast auch machen. Und vielleicht die Hoffnung habe, dadurch eben dann diese auch jüngere Zielgruppe ein bisschen besser erreichen zu können. Es ist ja vorerst auch mal nur für ein Rennen. Also das ist jetzt einfach mal ein Test, den man mal macht und im Prinzip auch logisch, wenn man sich die ganze Strategie anschaut von Liberty Media, die ja wirklich in den vergangenen Jahren immer wieder neue Sachen abgeschlossen haben, also neue Wege gegangen sind, die ja zu Zeiten von Bernie Ecclestone noch komplett undenkbar gewesen wären. Also F1 TV wäre mit Bernie nicht möglich gewesen. Alleine, wie sehr man ja auch mittlerweile auch YouTube pusht, eben mit einzelnen Clips und Highlights und so weiter, das gab es ja früher auch alles nicht. Netflix hat man mittlerweile als Partner. Auf Twitter gibt es ja mittlerweile auch die F1-Show. Also da ist schon, glaube ich, eine Strategie erkennbar bei Liberty Media. Man probiert jetzt halt mal viele Sachen aus. Könnte mir auch vorstellen allerdings, dass es bei dieser Twitch-Nummer, wenn sich die Zahlen dann doch im überschaubaren Bereich halten sollten, bei einer einmaligen Sache bleibt. Aber das wird man dann abwarten müssen.
Ja, ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie viele es tatsächlich nutzen. Es geht natürlich darum, junge Leute an das Produkt ranzuführen, was ja, Spaß beiseite, tatsächlich sehr schlau ist. Weil die alten, frustrierten Dekra-Schubi-Kappen-Fans, möchte ich sie immer nennen. Ja, wer sich jetzt angesprochen fühlt, tut mir leid. Aber mit denen gewinnst du ja keinen Blumenpott mehr. Also da sagt ja keiner, oh, Formel 1, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Sondern da ist ja eher die landläufige Meinung, oh, die also früher war das alles besser mit den V10 und diese ganzen Regeln und Strafen und so und hier und da, das mache ich nicht mal mit. Ich guck nur noch den Start. So nach dem Motto, Das ist natürlich genau der falsche Weg, weil die werden noch älter, klar, aber die werden wahrscheinlich irgendwann komplett das Interesse verlieren oder ganz schlicht und einfach, so blöd es auch klingt, wegsterben. Und sich dann halt oder sich generell nicht mehr dafür interessieren. Und junge Leute, die sind natürlich dann Gaming-affin, ja. F1 2019 geht einfach total gut auch auf YouTube und so. Das ist total beliebt, auch wahrscheinlich bei vielen, die das gar nicht gucken. Die aber natürlich diesen Begriff einfach Formel 1 kennen. Und deswegen ist es einfach schlau, junge Leute daran zu führen. Das geht natürlich mit einem kostenlosen Livestream auf der Streaming-Plattform schlechthin, Twitch, total gut. Ja, um dann vielleicht dann irgendwann mal zu sagen, vielleicht machen wir das jetzt mal, vielleicht machen wir das nochmal und dann sagt man halt, guck mal Leute, hier Pete's Bean, ich bin's, ich hab hier einen Promocode von F1TV, guck da mal doch mal bitte rein, kriegt ihr 20% Nachlass und so weiter und so fort. Und natürlich, es geht dann natürlich auch um Interaktionen bei Social Media und was weiß ich was. Also dumm ist es nicht, deswegen machen wir es wahrscheinlich auch nicht auf YouTube, weil auf YouTube würden wir das auch gucken. Aber dann kann man das natürlich nicht genau sehen, wer da jetzt genau geguckt hat, weil wenn da die Leute gucken, die sowieso gucken, bringt denen das ja nichts. Also der Formel 1. Und es könnte ganz gut funktionieren, weil wenn man sich mal anguckt, dass man am Japan-Wochenende ja anstatt des Qualifyings hat man ja auf YouTube nochmal das Rennen von 2005 gezeigt. Im Stream und dann natürlich auch auf Abruf. Und das hatte tatsächlich sehr, sehr gute Interaktionsraten und auch sehr gute Klickzahlen. Also das Interesse ist ja da und natürlich auch gerade bei jüngeren Leuten, die dann vielleicht da in dem Beispiel was über die Historie erfahren wollen und die dann sagen, Mensch, Pete's Meat, finde ich super, ist ein super Typ, ist auch irgendwie authentisch. Der kommentiert da auf Twitch, da guck ich da mal rein und vielleicht bleibe ich dann ja irgendwie hängen. Vielleicht schließe ich dann F1TV-Abo ab, dann fürs nächste Rennen oder was weiß ich was, ja. Also, ja, für mich ist es nix. Ich nutze trotzdem noch F1TV, weil ich den Sky UK-Kommentar dann auch sehen möchte. Andere Leute nutzen dann natürlich RTL oder Sky natürlich. Für die Leute, die dann natürlich bezahlen, ist natürlich in dem Moment doof. Aber wenn man genau überlegt, auf RTL kriegst du den Wurm, ist ja auch kostenlos.
Ole, und auch umsonst. Ole, Breaking News. Ja. Scheiß auf Twitch, interessiert eh keine Sau.
Okay.
Renault wurde nachträglich vom Japan Grand Prix disqualifiziert.
Krasser Shit.
Es ist raus, die Begründung, Lennart Wermke hat es geschrieben, ist schräg. Technisch wäre das Bremssystem erlaubt als unerlaubte Fahrhilfe, aber nicht.
Hä?
So.
Danke, dass du jetzt dieses Twitch-Thema so gut jetzt beendet das, weil das ist ja auch nur wirklich unwichtig. Guckt auf Twitch, wenn ihr Bock habt. Aber das ist natürlich krass, dass Renault da jetzt, also das ist halt auch eine Ansage, ne?
Ja, es ist gerade frisch draußen.
Ja, ich sehe es gerade.
Ja, auch Tobi Grüner hat's getwittert, beide vom Japan Grand Prix disqualifiziert, Ruben. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, erwartbare Strafe irgendwie, wenn es dann jetzt so behandelt wird, wie es behandelt wird. Trotzdem ist natürlich jetzt vor diesem Mexiko Grand Prix direkt nochmal ein Schlag.
Ja, so spielt das Leben manchmal, ne? Also gerade haben wir noch gesagt, dass es eventuell ein bisschen dauern könnte, bis man eine Entscheidung hat. Jetzt ging es dann doch irgendwie alles ein bisschen schneller. Muss auch selber dazu sagen, ich muss mir auch erst nochmal genau die Begründung dann durchlesen, was genau jetzt letztendlich den Ausschlag dafür gegeben hat. Also man hat es wohl als illegale Fahrhilfe gewertet und vor allem, welche Auswirkungen das jetzt auch auf die WM hat, weil dadurch, dass sie ja jetzt die Punkte verlieren, muss man jetzt über Platz 4 nicht mehr diskutieren, weil es waren ja vorher 34 Punkte auf McLaren und sie verlieren ja jetzt nochmal die kompletten Punkte und ich weiß nicht, bei McLaren ändert sich nichts, aber trotzdem, also ich glaube, jetzt sind es dann auf jeden Fall über 40 Punkte bei noch 10 Rennen, damit ist das dann auf jeden Fall abgehakt. Aber es ist gut, dass man das jetzt schnell geklärt hat, weil ansonsten hätten wir halt die Gefahr gehabt, dass ab jetzt alle Rennen sozusagen unter Vorbehalt gewesen wären, aufgrund dieses Problems, von daher ist es gut, dass wir dann Haken jetzt hintermachen können.
Stoffel van Dorn, Stoffel van Dorn, Stoffel, ja.
Es ist natürlich Wahnsinn. Aber auch eine
Wahnsinn.
Ja.
Es ist Wahnsinn, weil, also, du kannst ja deine ganzen Sachen, weil, pass auf, wenn sie jetzt für Japan disqualifiziert worden sind, muss man ja davon ausgehen, dass diese Art und Weise, diese Bremsbalance zum tatsächlich ja schon länger schon da Japan. Ist. Dann,
die haben ja nicht gesagt, so in Japan, probiere jetzt mal einen richtig geilen Trick aus.
Ja.
sondern das ist natürlich da schon länger im Auto, ist natürlich die Frage, ob man die Daten dann irgendwie noch findet, ob man dann noch sagt, okay, da können wir euch hundertprozentig nachweisen, dass ihr das da auch schon benutzt habt. Ja. Wir disqualifizieren euch jetzt quasi für diese ganzen Rennen. Ob das, ja, ob man es noch macht, weiß ich natürlich nicht. Das ist natürlich schon ein herber Schlag, muss man ganz ehrlich sagen. Und es zeigt dann halt auch wieder, also wenn dann Force India sagt, guck doch mal bei denen bitte da rein, da ist irgendwas, dass da dann auch was ist. Das haben wir ja auch gesagt, als wir darüber diskutiert haben. Da denkt man sich ja nicht aus. Und das ist schon bitter. Vor allem dann jetzt nach dem Ding auch in Singapur mit Daniel Ricciardo, da hat man ja noch gesagt, okay, ah, weil ja, kann passieren. Aber ja, Cheating Renault ist back quasi.
Es ist eine ganz verrückte Situation und es kam halt eine Frage auch rein in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Ich muss die mal eben gerade suchen. Sebastian Stumpf, Renault-Ausstieg Ende diesen Jahres schon oder erst Ende 2020? Denn Ruben, es gab eine Kapitalwarnung bei Renault. Ich glaube sogar, dass das Formel-1-Team miese gemacht hat. Ich glaube 8 Millionen habe ich gelesen. Bin mir gerade nicht ganz so sicher. Wenn sie jetzt disqualifiziert werden sollten für die Saison, wenn das jetzt noch weiter kontrolliert wird, vielleicht sagen sie auch, okay, wir machen das jetzt für Japan und danach kontrollieren wir aber nicht mehr weiter, dann Glück für sie vielleicht, wenn wir davon ausgehen, dass es schon länger passiert, dann wäre ja eventuell eine Disqualifikation für die Saison möglich. Das würde bedeuten, kein Geld aus dem Pott. Das würde bedeuten, wahrscheinlich noch eine Geldstrafe obendrauf. Und sie haben viel investiert in dieses Werk. Also, sie haben auch keinen Kunden ab 2021 und sie brauchen einen Kunden ab 2021. Das könnte natürlich dieses neue Team aus Spanien sein, ob auch immer es kommen wird oder nicht. Also
das, da hat man ja aber seitens der Formel 1 schon gesagt, Leute, macht doch mal hier jetzt nicht so ein Hotte Max, da ist überhaupt nichts dran.
Ja, aber sonst könnte es ja nichts werden und dann, ja, qu'est-ce qui se passe, Renault?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt aber auch nicht hundertprozentig regelfest, ob es überhaupt möglich ist, sie jetzt noch von der kompletten Saison auszuschließen. Natürlich ist es rein theoretisch möglich, nur es geht ja hier um Vergehen, was zunächst mal nur in Japan nachgewiesen wurde und wogegen ja vor allem auch nur in Japan protestiert wurde, weil gegen alle anderen Ergebnisse, die man davor eingefahren hat, lief ja kein Protest oder irgendwas. Die Ergebnisse stehen jetzt erstmal so, wie sie sind. Und ich glaube tatsächlich, dass es sich dabei jetzt auch nicht um ein Vergehen handelt, was so schwer ist, dass man Renault dafür von der kompletten Saison ausschließen wird. Und was zusätzlich noch mit reinspielt, ist tatsächlich das, was du ja gerade gesagt hast, nämlich dieser politische Aspekt. Und ich glaube, die FIA wird es nicht riskieren, Renault da jetzt irgendwie bewusst ans Bein zu pinkeln und zu sagen, hört mal, ihr habt das ja die ganze Saison schon benutzt, das war es jetzt hier mit euren Punkten, wird alles gestrichen. Das wird man, glaube ich, nicht machen. Also selbst wenn es der Fall gewesen sein sollte, dass man dieses System schon länger verwendet hat, dann wird es vielleicht eine Geldstrafe geben, dann wird es vielleicht hinter den Kulissen irgendeinen Deal geben, dass man aber Renault nochmal auf die Finger klopft und sagt, so war jetzt aber nicht ganz in Ordnung, bitte nicht nochmal machen. Dass man die wirklich jetzt disqualifiziert von der ganzen Saison, kann ich mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen. Also das würde mich schon sehr überraschen. Was die Zukunft von Renault angeht, das Formel-1-Team, ja, das ist auch was, was ich, glaube ich, hier im Podcast vor ein paar Monaten schon mal gesagt habe, dass man sicherlich irgendwann die Ergebnisse bringen muss, weil dass man dauerhaft irgendwo um Platz 4, 5 in der WM rumfährt, das wird man sicherlich in Frankreich nicht so gerne sehen. Das ist ganz klar. Die Frage ist halt wirklich, was Cyril Abitbol, der jetzt letztendlich der Mann in der Verantwortung ist, seinen Chefen oder seinen Chefs da in Frankreich erzählt, weil wahrscheinlich wird er jetzt momentan diesen Standpunkt haben, 2021 ist so ein bisschen die entscheidende Saison für uns. Das heißt, die werden sich das, sofern jetzt nicht was Unvorhergesehenes passiert, schon noch bis 2021 angucken. Nur wenn dann dieser erhoffte Sprung wirklich ausbleibt, dann wird man wahrscheinlich tatsächlich hinter den Kulissen auch dieses ganze Projekt so ein bisschen neu bewerten, wie man ja heutzutage sagt. Und dann schauen, ob man dieses Spielchen eben noch weiterspielt. Also ja, wie gesagt, dieses große Thema 2021, was momentan über allem schwebt, das ist wahrscheinlich für Renault noch wichtiger als für einige andere Teams.
Ist das spannend jetzt, ey. Mein Gott. Bin gespannt auf die Reaktionen, die dann von den Fahrern vom Team kommen werden. Die werden wir natürlich dann nächste Woche hier analysieren, wenn wir den großen Preis von Mexiko im Review haben. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause und dann noch ein kurzes Take. Und zwar so ein bisschen den Kessel Buntes nochmal aufmachen. Mal schauen, was wir aus der Formel 1 noch rausgreifen können. Auch noch ein, zwei Fragen aus der Facebook-Gruppe beantworten. Und dann tippen wir natürlich noch den großen Preis von Mexiko. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
Aufpassen, Pascale, aufpassen. Nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke. Ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum deutschen Ringersport. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal zurück über Starting Grid, dem Formel 1 Magazin und Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, @KS_0811 bei Twitter, Ole Waschkau, @MikeWeiss, MIKEVICE bei Twitter und Ruben Zimmermann, @RubyWestside bei Twitter, wenn ihr uns folgen wollt. Hier mit der Vorschau auf den großen Preis von Mexiko und dem Kessel Buntes und einer sehr interessanten Frage, die in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe gestellt worden ist von Franz Weiß-Matt. Bringt es Vorteile, sich frühzeitig auf 2021 zu konzentrieren, vielleicht sogar die Saison 2020 zu opfern, in Anführungsstriche? Welche Teams werden es in Erwägung ziehen? Braun GP und dann auch Mercedes haben mit solchen Strategien ja gute Erfahrungen gemacht. Wie seht ihr das? Und David BB hat tatsächlich schon das Team genannt, was ich auch genannt hätte, McLaren an dieser Stelle, die ja für nächstes Jahr wohl einen radikalen Wechselplan, wo man natürlich aerodynamisch mal gucken kann, was funktioniert und mit dem Wissen, dass man 2021 einen Mercedes-Motor ins Heck bekommt. Ja, dann natürlich vielleicht, wenn das alles klappt, richtig angreifen kann, Ole. Was denkst du?
Ja, McLaren ist natürlich da der heiße Tipp, weil da will man natürlich jetzt wieder ganz nach oben. Ja, man hat jetzt auch schon in etwa den Anschluss geschafft. Man hat da wirklich gutes Personal, sowohl im Auto als natürlich auch am Kommandostand. Man hat jetzt dieses Indica-Projekt, was natürlich jetzt mit der Formel 1 jetzt nicht wirklich was zu tun hat, aber es ist natürlich Prestige und Marketing und Promo etc. Und ja, das wäre so was, das Team, was ich auch jetzt am ehesten tippen würde, weil das auch das Team ist, was halt am freisten ist. Vielleicht noch ein bisschen mit Red Bull natürlich die Top-Teams, klar, aber die können sich ja nicht großartig verbessern, sage ich mal. Jetzt eine Alfa Romeo wird es nicht machen, weil da hängt Ferrari dran, Haas, keine Ahnung. Williams hätte natürlich die Gelegenheit, aber die haben ganz andere Baustellen und so weiter und so fort. Toro Rosso ist das Gleiche wie bei Alfa. Racing Point wäre natürlich interessant, ja, da stockt man ja auch ein bisschen auf. Sergio Perez bleibt ja immer noch da, der ist ja der ewige Perez, möchte man sagen. Lance Stroll ist natürlich auch durchaus talentiert, das heißt, das wäre auch noch so ein Team, dem ich das zutrauen würde. Ich weiß nicht, ob die Ambition haben, halt um die Weltmeisterschaft mitzukämpfen, und McLaren hat die auf jeden Fall. McLaren hat auch die Infrastruktur und auch die Ressourcen. Man muss halt dann nur natürlich mal abwarten, wie die Regeln für 2021 überhaupt aussehen werden. Jetzt heißt es ja, dass man die alten Autos doch behält, wo man natürlich jetzt drüber streiten kann, ob das, wie schlau das ist, ob man überhaupt, da haben wir letzte Woche natürlich nicht wirklich drüber gesprochen, ob man eigentlich wirklich neue Autos braucht oder ob man vielleicht andere Stellschrauben drehen sollte. Es ist jetzt natürlich noch ein bisschen früh, das zu machen. Aber natürlich, sobald das Reglement steht, könnte man da natürlich mit anfangen und natürlich jetzt bei McLaren zum Beispiel im nächsten Jahr darauf hinarbeiten und natürlich auch den Mercedes-Motor da vielleicht schon früh mit einplanen, dass sie beides bedienen können, also sich auf 2020 und 2021 frühzeitig zu konzentrieren. Das haben sie ja auf jeden Fall, und sie haben natürlich auch mit Andy Seidel da einen sehr guten Mann, der das auch gut koordinieren kann. Und ja, also McLaren wäre da auch mein Tipp tatsächlich.
Ruben, kann man sich das erlauben, als Top-Team, also als ehemaliges Top-Team, was wieder nach oben will, sozusagen ein Jahr zu tanken, wie man beim Basketball ganz gerne sagt, um dann voll durchzuschlagen 2021?
Fun Fact, da habe ich in der Facebook-Gruppe was gelesen. Es gibt, da war ein Artikel von Sat.1 von RAN verlinkt, ja, zum Miami Grand Prix. Und dann stand da unter ein Kommentar von RAN: wird in der Formel 1 bald wieder getankt, so nach dem Motto.
Oh, wow.
Und dann schrob jemand in der Facebook-Gruppe: ist da was dran? Soll Nachtanken wieder eingeführt werden?
Oh,
also ich würde das gut finden.
Oh nein.
War ich sehr lustig. Aber jetzt gehen wir weiter.
Ja, Ruben.
Ja, also ich glaube, dass man das, also eine komplette Saison auslassen ist, glaube ich, schon auch zum jetzigen Zeitpunkt ja eigentlich gar nicht mehr möglich, weil die Grundsteine für 2020 sind ja sowieso jetzt schon gelegt und du kannst ja jetzt noch gar nicht anfangen, für 2021 zu entwickeln, weil eben dieses Reglement immer noch nicht final fertig ist. Natürlich kannst du deine Ressourcen möglichst früh dann verschieben. Das werden viele Teams sicherlich auch tun. Das hängt dann so ein bisschen, glaube ich, davon ab, wie gut man in die Saison 2020 reinkommt. Wenn sich da halt schon abzeichnet, das wird nichts dieses Jahr, dann wird es einige Teams geben, die natürlich sagen, okay, wir gehen jetzt schon mehr oder weniger voll auf 2021. Kann sich, glaube ich, auch ein Team wie McLaren durchaus erlauben. Also sofern man dann halt nicht komplett auf den letzten Platz zurückfällt, weil im Hintergrund geht es halt immer noch ums Geld, ne? Und jeder WM-Platz ist halt in der Formel 1 bares Geld wert. Und wenn du dann halt statt Vierter, Achter oder Neunter wirst, dann reißt das halt schon ein relativ großes Loch nochmal in deinem Budget rein. Das ist halt immer so ein bisschen der Hintergedanke, den man dabei haben muss. Aber das wird sicherlich geben, dass manche Teams früher und manche Teams vielleicht noch früher sich dann auf 2021 konzentrieren. Da müssen wir, glaube ich, auch gar nicht unbedingt von McLaren reden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einige der Top-Teams das so machen werden. Also wenn ich mir beispielsweise jetzt Red Bull anschaue, die Ergebnisse in diesem Jahr, irgendwann war ja dann doch Richtung Sommerpause absehbar, dass es dieses Jahr mit dem WM-Titel wieder nichts wird, dann könnte ich mir durchaus bei denen zum Beispiel auch vorstellen, dass man sagt, komm, lassen Mercedes und Ferrari das jetzt unter sich ausfahren für den Rest des Jahres und wir machen jetzt voll auf 2021. Das wird mit Sicherheit bei einigen Teams passieren. Wie früh das tatsächlich passiert, kann ich aber schwer einschätzen. Also vielleicht tatsächlich schon nach den ersten Saisonrennen, ja.
Okay, sind wir sehr gespannt drauf. Gespannt sind wir natürlich auch aufs Wetter in Mexiko. Das Wetter, wo kommt das Gewitter her? Kommt
das Wetter.
Kommt es aus Guadalajara oder kommt es nicht aus Guadalajara? Kommt es überhaupt? Wahrscheinlich nicht.
Nein, Leute, das, also bitte, jetzt an alle, die jetzt zuhören. Wenn geschrieben wird, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, aber wenn es heißt, soll am Wochenende, am Rennwochenende, vielleicht sogar am Sonntag oder vielleicht in der Qualifikation regnen, dann wird das nicht passieren. So. Also da braucht man sich keine Hoffnung machen. In Japan war das jetzt eine Ausnahme, weil das ja nur einfach ein Sturm war, aber in jetzt Mexiko ist irgendwie Regenwahrscheinlichkeit so 50% oder so. Und das heißt ja auch nie, dass es dann zu der Zeit, wo dann das Qualifying ins Rennen stattfindet, regnet, sondern es kann ja auch morgens um 2 regnen. Ist ja dann auch der Tag. Also es wird natürlich nicht regnen und der Mercedes-Sieg wird natürlich im seidenen Faden hängen, das wissen wir.
Ach ja, die Formel 1, immer für einen lustigen Spruch gut, muss man einfach sagen. Ja. Also wir sind sehr gespannt auf den großen Preis von Mexiko. Wir sind gespannt darauf, welche Fahrer für Furore sorgen werden, welche Reaktionen es von Renault geben wird auf die Disqualifizierung des Ergebnisses in Japan. Beide Fahrer disqualifiziert wegen des illegalen Bremssystems. Technisch okay, aber als Fahrhilfe eben nicht. Naja, also es ist so eine Sache. Eine Sache wird es auch sein, das Ganze jetzt noch zu tippen, den großen Preis von Mexiko. Und ich freue mich sehr, dass wir die ersten 3 tippen werden. Dann tippen wir, ob Lewis Hamilton Weltmeister wird, tippen die Pole Position und wir tippen, wer Letzter wird. Und was tippen wir noch? Irgendwas Witziges?
Weiß ich nicht. Gibt's was Witziges?
Wird es
nicht, oder?
Nee. Ob es wieder, oder wer auf dem Podium tanzen wird, wenn es wieder einen DJ gibt.
Genau.
Oh, das ist gut.
Gibt es einen DJ?
Wir können natürlich tippen, welcher DJ da sein wird.
Ja, das ist gut, ja.
Und wir können
aber da kenne ich nicht so viele. Aber
ja, ist egal. Wir können natürlich aber auch tippen, ob der Twitch-Stream halten wird. Oder ob er ausfallen wird.
So, dann. Also, eure Tipps. Ruben, fang an.
Was tippen wir jetzt alles? Ich fang mal mit dem Normalen an. Was ich dann sonst noch tippen soll, kannst du mir gleich sagen. Also, Pole Position wird... Ich tippe wieder meine Standard-Tipps. Pole Position wird Lewis Hamilton. Lewis Hamilton gewinnt das Rennen vor Valtteri Bottas und Max Verstappen. Ganz langweilig.
Dann wird Lewis Hamilton Weltmeister? Gut, die Frage erübrigt sich.
Tatsächlich ja nicht. Wenn er gewinnt vor Bottas, reicht es ja
nicht. Ach stimmt, dann reicht es nicht. Logisch, klar.
Also nach meinem Tipp, nein. Das heißt, eigentlich müsste ich den Tipp ändern, aber ich lasse es jetzt trotzdem so.
Okay, gut. Wer wird Letzter?
Also wenn er ins Ziel kommt, Robert Kubica, dafür glaube ich keinen Weg dran vorbei.
Und gibt es einen DJ?
Ja, einen wird es auf jeden Fall geben. Ich weiß halt nicht wer, weil wie gesagt, da kenne ich mich zu wenig aus.
Okay. Ole.
Ich sage Pole, Valtteri Bottas. Der gewinnt aber nicht das Rennen. Das gewinnt Sebastian Vettel. Ja, irgendwas muss ich ja tippen. Ja. Vor Valtteri Bottas und Max Verstappen. Weltmeister wird Lewis Hamilton nicht, weil Lewis Hamilton fällt aus. So. Und letzter wird natürlich Robert Kubica. Wobei ich bei Romain Grosjean auch Chancen sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt einen DJ und ich glaube, der DJ, das könnte man natürlich ganz einfach nachgucken, aber DJ ist, glaube ich, diesmal Tiesto.
Tiesto, den gibt's noch.
Ja, wobei, na, Tiesto, na, nicht Tiesto, Hardwell.
Okay. Ich sage, Pole Position muss ja jetzt ein anderer sein, der die letzten Jahre nicht Hamilton war schon mal Pole. Charles Leclerc. Das Rennen gewinnt Sebastian Vettel, weil Sebastian Vettel qualifiziert sich als Zweiter.
Nutzt dann den Windschatten
aus. Nutzt den Windschatten aus und lässt ihn nicht vorbei. Vettel gewinnt vor Leclerc und Bottas, weil ich glaube auch, dass Hamilton ausscheidet. Letzter wird Robert Kubica und DJ ist der Wendler.
Stark. Ja, das würde ich sehr gerne sehen.
Ja.
Stell dir das mal wirklich vor, der Wendler da in diesem Stadion mit seiner Sonnenbrille, mit den nach vorne gegelten, schlecht gefärbten schwarzen Haaren, mit dieser zu engen Jeans und den Cowboy-Stiefeln, wie er dann sie liebt den DJ singt. Das würde ich sehr gerne sehen. Wendler, bei Wendler, wenn ihr mal Lust habt, guckt euch mal Live-Clips von Wendler auf YouTube an, ist ganz immer interessant. Der Wendler singt immer nur die Strophen mit. Ja? Beim Refrain ist dann Playback, weil das ist ihm dann zu anstrengend und zu hoch. Ist wirklich so. Super. Achtet mal drauf.
Super. Ach, herrlich, Freunde. Haben wir wieder eine Sendung
rumgekommen. Und Laura überreicht, nee, Laura führt die Podiumsinterviews.
Laura geht mit Lewis Hamilton weg.
Oh, ja. Das ist auch gut, ja.
Nach dem Rennen. Wir machen diese Sendung für heute zu. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ruben Zimmermann fürs Dabeisein.
Sehr gerne.
Und natürlich auch bei euch fürs Zuhören, bei Ole Waschkau fürs Co-Kommentator sein. Und wir hören uns nächste Woche dann wieder mit der Rückschau auf den großen Preis von Mexiko. Bis dahin, eine ganz tolle Zeit. Nicht vergessen, Primetime, also die Primetime-Players in der Formel 1 heute. Wie auch den nächsten Wrestling-Aspekt.
Nicht Crime-Time natürlich. Nicht, die haben noch einen Tag-Team-Title-Shot.
Crime-Time erst in Brasilien wieder.
Das ist ja klar. Ja.
Erstes freie Training um 17 Uhr, zweites um 21 Uhr am Freitag. Samstag 17 Uhr, drittes freie Training. Drittes freies Training, kann man es mal abschaffen. Und 20 Uhr das Qualifying. Und am Sonntag dann ab 20.10 Uhr das Rennen deutscher Zeit. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben all das, was jetzt was zu besprechen gab, besprochen. Ja. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Natürlich zu Renault, das ist ganz klar. Natürlich auch, ob ihr auf Twitch gucken werdet. Bin sehr gespannt drauf. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, Starting Grid F1 Fans heißt die. Da könnt ihr fleißig mitdiskutieren. Oder in unsere Starting Grid Telegram-Gruppe. Die ist jetzt auch, glaube ich, schon wieder on fire. Also da gerne reinkommen. Ich kann das Rennen am Sonntag übrigens nicht live gucken. Ja? Ich bin nämlich bei Ditsche live. Mal sagen.
Oh, geil. Jetzt. Super.
Mal sagen, ne? Ja, bitte, bitte, mein Ingo-Mann. Deswegen werde ich es mir einfach danach angucken und werde dann gucken, wie Lewis Hamilton natürlich zum 6. Mal Weltmeister wird. So, und dabei wünsche ich euch auch ganz viel Spaß, egal wo ihr auch immer ihr es gucken werdet. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie bei Nights, keep racing.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.